Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und heute zu Gast ist Jonas Deichmann. Hallo Jonas.
Hallo Jan, freut mich sehr.
Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier vorbeizuschauen. Sag mal, wie geht's dir jetzt so 3 Wochen nach der Challenge 120 und was hast du heute schon an Terminen alles gehabt?
Also mir geht's super. Ich war so die Woche danach ein bisschen müde und habe jetzt so nochmal so 1-2 Wochen Grundmüdigkeit gehabt. Mittlerweile bin ich wieder richtig frisch und munter. Was mir noch fehlt, sind so ein bisschen die Schnelligkeit, die kommt aber auch langsam wieder. Und ich habe jetzt die letzten 3 Wochen einfach ein straffes Programm gehabt. Heute Morgen habe ich ein bisschen Stabi-Training gemacht, dann habe ich einen Vortrag gehabt und dann hatte ich noch ein Fernsehinterview und noch 2 Meetings und jetzt machen wir noch einen Podcast und dann reise ich heute Abend auch noch weiter.
Das klingt nach einem sehr straffen Programm. Wie sah das so in den letzten 3 Wochen bei dir aus? Was hattest du alles so auf dem Zettel, außer dass viele abtrainieren?
Also viel Sport machen, viel abtrainieren ist wichtig. Ich habe fast 100 Stunden Sport die Woche gemacht und da möchte ich meinem Körper eine sanfte Landung geben. Und ansonsten sehr viele Medientermine, ein paar Talkshows und viele Vorträge. Und dann habe ich noch auch sehr viel am neuen Buch gearbeitet. Weil ich es kann, kommt da jetzt auch demnächst raus. Man kann es auch schon vorbestellen, überall, wo es Bücher gibt. Und ja, aber das bisschen Zeit für mich ist auch geblieben im Verhältnis zur Challenge 120 habe ich jetzt richtig viel Zeit gehabt.
Du warst auch, glaube ich, kurz im Urlaub, oder?
Ich war direkt nach der Challenge, also den erstmal 2 Tage war ich, oder einen Tag war ich noch in Rot, habe einen Empfang gehabt und ja, Medientermine und dann bin ich zum Jakob an Fuschelsee gefahren und habe da dann 3 Tage Kurzurlaub gehabt und war auch der erste Tag war wunderschön und der zweite bin ich dann, da habe ich dann nur geschlafen, weil dann wo der Kopf dann auch erkannt hat, jetzt ist Urlaub, da kam dann die Müdigkeit auch so richtig und das ging dann einen Tag und dann bin ich am nächsten Tag wieder aufgewacht und dann ging es wieder besser.
Wie wichtig war das für dich, dann nochmal so abschalten zu können, weil die 120 Tage davor war ja eigentlich permanent nur Trubel um dich herum?
Das war extrem wichtig. Also da war auch beim Jakob der richtige Ort dafür. Da habe ich auch nicht gesagt, wo ich hingehe und der Jakob hat mir auch einfach den Rückzugsort gegeben, wo ich dann meine Ruhe habe und runterkommen wollte. Und ich habe ja gewusst, es kommt in dem Moment, wo ich vom Kopf auch im Urlaubsmodus ankomme, dass dann die Anspannung abfällt und dann die Ermüdung von 120 Langdistanzen halt dann doch kommt. Und da bin ich froh, dass das schon dort passiert ist. Und wenn ich jetzt hinterher auf Reisen bin und so, dann wäre das natürlich nicht so gut, wenn es kommt oder einen Vortrag halte. Und daher konnte ich mich da wunderbar erholen.
Ja. Du hast dein Buch schon angesprochen. Wie viel konntest du schon hast du schon im Prozess vor der Challenge daran gearbeitet oder hast du da nur diese Idee gereift und wie ist das dann auch während der Challenge fortgeführt worden von dir?
Das Buch ist, also die Idee dazu hatte ich schon natürlich vorher und auch bevor es überhaupt losging, haben wir schon sehr viel am Buch gearbeitet. Ich mache das gemeinsam mit dem Martin Waller, der mich auch in meinen letzten Büchern schon unterstützt hat und er war ja auch neben meinem Vater mein Hauptbetreuer in Rot. Und wir haben das Buch dann auch währenddessen schon geschrieben. Das heißt tatsächlich vorgestern in den Druck gegangen und kommt dann Anfang November in den Handel, weil auch da will man natürlich schnell sein und ja, man kann es schon überall vorbestellen.
Ja, kannst du vielleicht auch so ein bisschen über dieses Projektbuch erzählen? Was genau können wir da erwarten? Und ist der Titel genau die Antwort darauf, auf alle, die dir gesagt haben, 120 Langdistanzen, wer macht denn sowas? Warum machst du sowas?
Es ist die Kurzantwort. Ich bekomme ja ganz oft die Frage, warum macht man sowas? Und da gibt es natürlich auch eine lange Version, warum mich das so reizt. Aber die Kurzversion ist ganz einfach, weil ich es kann und weil es Bock macht. Und viel mehr braucht es manchmal auch gar nicht. Und mit dem Buch, also es erzählt dir die Geschichte von den 120 Langdistanzen, alles, was da mir da passiert ist in Rot und auch die ganzen, es geht ja nicht nur um die Leistung, die sportliche und den Weltrekord, sondern genauso auch, wo ich noch viel stolzer drauf bin, als den Rekord ist, wie viele Leute ich mit dem Projekt auch zum Sport begeistert habe. Das waren ja, ich war ja keinen einzigen Tag alleine. Wir hatten Also die letzten Wochen, das waren jeden Tag ein paar hundert Leute und am letzten Tag, das waren ein paar tausend Leute, die da waren und es sind insgesamt ein paar hundert Leute, die mit mir eine Langdistanz gemacht haben, viele auch ihre erste, über 1000 Marathonläufer und ganz viele Leute, die sonst auf dem Sofa gesessen wären und jetzt Sport gemacht haben. Und das Buch soll auch genau das rüberbringen, einfach Begeisterung für Sport schaffen.
Ich glaube, das hast du mit deinem Projekt auf jeden Fall getan. Ja, die letzte Etappe, die 120. Langdistanz ist, wenn diese Folge rauskommt, ja schon genau einen Monat her. Vielleicht kannst du noch mal so ein kleines Recap auch machen von dem ganzen Projekt. Wie hast du dir das Projekt auch im Vorhinein vorgestellt und ist das alles so aufgegangen, wie du das auch ja geplant hast?
Also bei so einem Projekt, da passieren immer Dinge, die man so vorher nicht auf dem Schirm hatte. Das war ein Hochleistungssportprojekt, anders als meine Abenteuer wie der Triathlon um die Welt davor. Das heißt, ich habe mir vorher sehr gut überlegt, was wird passieren, um einfach so viel Routine wie möglich reinzubringen und für jegliche Dinge vorbereitet zu sein. Vieles, was ich mir so vorgestellt habe und mir erhofft habe, ist auch eingetreten. Auch, dass wenn ich mich mit der Challenge Rot zusammentue, in Rot, in diesem Triathlon-verrückten Landkreis, dass da viele Leute mitmachen werden, das war mir auch klar. Aber wie verrückt es dann am Ende geworden ist, das ist der Wahnsinn. Also das beste Beispiel ist so die Verpflegungsstation bei Kilometer 30. Das ist an Tag 5 hat plötzlich eine Familie, wenn man dann wieder nach Rot reinkommt bei Kilometer 30, so eine Box mit ein paar Tuk-Tuk-Keksen und Wasser rausgestellt für mich. Und das wurde dann immer mehr. Das dann irgendwann war dann auch für die Mitläufer ein bisschen Wasser und dann irgendwann einen Kuchen gebacken. Und an Tag 120 war das eine Straßenparty mit über 1000 Leuten. Ja. Und das erzählt so ziemlich gut, was da passiert ist in den Wochen. Das habe ich mir in keinster Art und Weise so vorgestellt.
Ja. Ich habe die Bilder gesehen. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, man kann sich das ungefähr vorstellen, als würde man den Solarer Berg hochlaufen. So sah das ungefähr aus, oder?
Auf jeden Fall. Also es war der absolute Wahnsinn. Und das habe ich natürlich so in meinen kühnsten Vorstellungen in diesem Ausmaß nicht erwartet.
Ja, das ist wahrscheinlich auch sowas, was ja dann auch mental irgendwie nochmal pusht und was einem auch so Auftrieb gibt. Aber wie war das auch so von der körperlichen Herausforderung mal abgesehen, auch mental herausfordern? 120 Tage, jeden Tag eine Langdistanz. Ich meine, du wusstest, was dich erwartet, aber vielleicht gab es ja trotzdem auch Momente, wo du irgendwie gedacht hast, boah, jetzt noch eine Langdistanz, gar keinen Bock mehr.
Das war definitiv auch mental das wahrscheinlich schwerste Projekt, was ich gemacht habe. Anders als meine vorherigen, also man kann es auch nicht direkt vergleichen. Der große Unterschied ist, dass es dieses Mal keinen Puffer gab. Es ist jeden Tag eine Langdistanz, komme was wolle. Und das genauso an den schwachen Tagen. Es geht genauso, wenn ein Unwetter kommt, wenn ich irgendwie ein Wehwehchen habe. Und das ist am Ende die große Herausforderung, nicht nur körperlich, dass es keinen Puffer gibt, sondern auch mental. Mit dem Drumherum, mit Recovery und allem, ist es ja ein 16-Stunden-Tag. Ja. Und ich muss ja performen bis in dem Moment, wo ich ins Bett gehe. Das heißt, auch mein Arbeitstag, der endet ja nicht, wenn ich ins Ziel komme, sondern dann heißt es dann sofort umschalten und jetzt auf Recovery, auf so frisch wie möglich morgen wieder an der Startlinie zu stehen. Und jede Minute, die ich irgendwie verliere an dem Tag, weil ich nicht fokussiert bin, weil ich nicht auf mein Ziel hinarbeite, das ist eine Minute, die von meinem Schlaf abgeht. Und der war sowieso knapp begrenzt, bemessen mit so 6-7 Stunden. Das heißt, man kommt da sehr schnell in so eine Abwärtsspirale rein. Und ich durfte 4 Monate von 6:20 morgens, wenn der Wecker klingelt, bis abends um 10:30 performen. Und das ohne eine einzige Schwächephase, die das Projekt gefährdet, durchzustehen, ist mental auch eine Riesenherausforderung.
Ja. Kann man sich da im Vorfeld auch drauf vorbereiten? Hast du das auch vielleicht auch mit einem Sportpsychologen irgendwie in einer Form besprochen? Oder wie liefst du dieser auch mentale Vorbereitungsprozess?
Also ich habe ja solche Challenges in der einen oder anderen Art und Weise seit 2017 auch gemacht. Und ich sage immer, das Beste Mindset-Training, was man machen kann, ist es sich nicht einfach zu machen. Also man wächst an Herausforderungen jenseits der Komfortzone ist, wo man sich weiterentwickelt. Und daher habe ich mich da in erster Linie selbst über die letzten Jahre hingebracht und darauf vorbereitet. Genauso gebe ich ja auch selber Mentaltraining in Form von Keynotes, Vorträgen. Habe auch mehrere Freunde, die als Sportpsychologen im Profisport unterwegs sind. Und tausche mich dazu natürlich aus und ich habe meine Strategien, die funktionieren.
Ja. Wenn du sagst, du entwickelst dich nur außerhalb der Komfortzone weiter, ist es immer dieser Bereich, den du unbedingt verlassen willst, auch als Abenteurer und Leistungssportler, dass du dich gar nicht irgendwie in der Komfortzone auch aufhalten möchtest?
Also die Komfortzone, die verschiebt sich ja. Und irgendwas, was jetzt noch nicht meine Komfortzone ist, kann es ja werden. Und genau diese Reise, wenn man sich seine Grenzen verschiebt, ist was Spannendes. Und da muss ich mich nicht dauerhaft aufhalten, aber eben immer wieder.
Grenzen verschieben. Ich glaube, es gab zwei Tage, die ja besonders wichtig waren während der Challenge 120. Einmal der Tag 60 und einmal der Tag 106. Vom Ende natürlich mal abgesehen. Auch die wirkliche Challenge Road dann mittendrin. Was war das nochmal so für ein Booster? Oder hat das vielleicht auch ein bisschen Energie geraubt, weil dann vielleicht noch mehr Trubel dabei war?
Auf jeden Fall beides. Es ist interessanterweise, es war auch mein erster offizieller Triathlon. Ich habe ja vorher nie ein Rennen gemacht. Und ich habe das auch bewusst so gewählt als Halbzeitmarke, denn ich brauche Meilensteine. Da sind wir vor allen Dingen beim Mentalen. Rein körperlich, das war auch für mich, ich habe mich gebremst an dem Tag. Ich hätte deutlich schneller gekonnt, aber ist ja nicht zielführend. Deshalb habe ich an dem Tag, ich glaube, 11 Stunden 47 gebraucht, was halt doch schneller ist als die letzten Tage. Daher körperlich, ja, war das sicherlich ein Risiko auf jeden Fall, weil man aus der Routine auch rauskommt, aus Prozessen. Ja. Es hat mir nicht geschadet. Ich habe mich die nächsten Tage auch gut gefühlt. Mental gesehen war das ein Riesenbooster. Denn ich hatte ja vorher 2 Monate diesen Meilenstein, auf den ich mich so freuen konnte. Und das ist ja auch so für mich dann, ja, ich denke mir dann, der ist jetzt noch 2 Wochen, dann ist die Challenge und das wird so richtig, richtig geil. Und darauf freue ich mich jetzt. Und das ist einfach nicht mehr weit. Und dann auch diese Begeisterung auch mal, ich meine, ich habe natürlich bei so einem Projekt maximale Routine, aber für den Kopf mal was zu haben, was anders ist, das und diese Stimmung, die Euphorie, das nehme ich ja mit über die nächsten Wochen. Und das hat mich dann auch, ja, vom 60. oder 60. Langdistanz sehr, sehr lange auch getragen.
Ja, also fiel es dir auch gar nicht schwer, dann irgendwie wieder in den Tritt zu kommen, weil das einfach so ein Hoch war.
Das fällt mir nicht schwer, in den Tritt zu kommen danach, weil da bin ich Profi genug für, um auch ruhig zu bleiben. Also ich habe die Challenge auch, ich war ja wann war ich denn im Ziel? Es dürfte irgendwie so 18 Uhr oder sowas gewesen sein oder ja, in etwa.
Also viel früher, als du sonst im Ziel warst.
Genau, also definitiv ein paar Stunden früher als sonst. Und dann habe ich kurz ein Interview gegeben und dann bin ich aber auch mit meinem Team sofort nach Hause und dann wurde auch sofort noch im Auto der Schalter umgelegt von, das war jetzt ein richtig geiles Event, hin zu runterkommen, Emotionen runterbekommen, auch damit ich dann gut schlafen kann, dass ich eine gute Recovery habe, gut esse, weil morgen geht's halt dann am nächsten Tag wieder wie jeden Tag um 6:30 in den Rotsee.
Ja, das ist krass, weil ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel das erste Mal in seinem Leben eine Langdistanz macht oder das erste Mal in seinem Leben die Challenge Rot macht, von der man ja weiß, dass es einer der populärsten und von der Stimmung her besten Wettkämpfe auf der Welt ist, wo man vielleicht auch noch eine Woche braucht, um das Ganze zu verarbeiten. Gab es irgendeine Strategie, die du dann auch nach dem Rennen gemacht hast, um dann, ja, wie du gesagt hast, diesen Schalter umzulegen? Oder war das ähnlich wie da der Prozess auch nach einer normalen Langdistanz?
Also zum einen auch während des Tages habe ich für mich die Strategie gehabt, dass ich mir im Wechselzelt zum Beispiel sehr viel Zeit gelassen habe. Der Till Schenk als Moderator hat sogar schon nach dem Schwimmen kurz durch die Lautsprecher gerufen, dass ich mich jetzt gerade noch übers Frühstücksbuffet hermache, weil ich so lange gebraucht habe. Aber das war auch mein Punkt. Ich wollte nicht überziehen. Und ich habe es ja gesehen, wie alle da rausspringen, sprinten aus dem Zelt, als ob es kein Halten gibt. Und ich wollte einen 30er Schnitt fahren. Und ich könnte genauso mit einem 38er oder 40er Schnitt hinter den anderen herhetzen. Aber das ist halt nicht zielführend, wenn du am nächsten Tag wieder willst. Ja. Und daher war das für mich den ganzen Tag, genauso auch ein solarer Berg, nicht zu überziehen. Einfach wirklich immer wieder konzentrieren. Ja, du könntest jetzt schneller, aber das machst du einfach nicht. Und am Abend dann auch, in dem Moment, wo ich ins Ziel gekommen bin, das Interview. Und dann heißt es sofort runterfahren. Und da gibt's verschiedene Dinge. Also ich habe mein Team um mich rum, die auch wissen, wie sie mich behandeln. Und ich bin dann nicht mehr am Handy und schaue mir nicht nochmal die Bilder des Tages oder so irgendwas an. Und habe auch mit der Ernährung gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, dass man runterkommt, um einfach gut zu schlafen.
Ja. Dann lass uns einmal über Tag 106 sprechen, an dem Tag, an dem du ja den Weltrekord um einen Tag verbessert hast. Was bedeutet dir dieser Tag und auch diese Langdistanz an Tag 106?
das war ein Wahnsinnstag, denn zum einen der Weltrekord und für mich war auch ab diesem Tag das Projekt ein Erfolg. Ich habe natürlich immer daran geglaubt, ich schaffe das, ja. Felsenfest, also in dem Moment, wo ich jetzt gezweifelt habe, den gab's nicht. Und trotzdem habe ich natürlich auch gewusst, wie schnell sowas zu Ende sein kann. Also ein Sturz, ja. Das kann passieren, wenn man im öffentlichen Straßenverkehr ist, eine Erkältung oder irgendein Wehwehchen. Es ist ja immer am Rande von dem, was machbar ist. Und da braucht es auch nicht viel. Und dann kann das Projekt auch zu Ende sein. Mhm. Und das ist ja auch teilweise außerhalb meiner Kontrolle. Ich habe immer gewusst, naja, wenn ich der Meinung bin, ich könnte es nächstes Jahr besser machen, dann wäre ich auch nochmal wiedergekommen. Mhm. Bis zu Tag 106. Ab Tag 106 war das Projekt für mich ein Erfolg. Wenn ich an Tag 107 gestürzt wäre, dann wäre es so, dann wäre ich nicht wiedergekommen.
Mhm. Was war dann auch so, ja, dann waren es ja noch 2 Wochen, bis das Projekt dann offiziell beendet war. Konntest du dich dann auch noch jeden Tag aufraffen, sage ich mal, um eine Langdistanz zu machen? Oder ist dann auch so mit Tag 106 irgendwie auch die Anspannung abgefallen? Und das war dann nur noch irgendwie, ja, just for fun in Anführungsstrichen? Oder wie war das für dich?
Also das Ziel waren immer 120. Mhm. 106 war für mich das Minimalziel, an dem das Projekt ein Erfolg ist. Ja. Aber das Ziel sind 120. Mhm. Und für mich war das erstmal so, dass die Last auch abfällt. Also es fühlt sich ein bisschen an, das Projekt ist ein Erfolg und jetzt kommt noch die Kür. Mhm. Die kann ich aber also mit viel weniger Druck nehmen. Und die Tage danach, die liefen erstmal, fiel die mir sehr, sehr leicht. Und dann irgendwie, ja, dann kam es ein Moment, wo es einfach auch anstrengend war mit dieser, das ist ja einfach, ich null Privatsphäre hatte. Ich meine, es war wunderschön, wie viele Tausende von Leuten dabei waren. Das war immer das Ziel und das hat mir auch so viel Kraft und Energie gegeben. Aber ab Tag 106 war da einfach jeden Tag die Hölle los und ja. Mit Interviews und jeder wollte irgendwas noch von mir. Ja. Und ich habe ja auch keinerlei Möglichkeit abzuschalten, dass das am Ende dann auch so ein bisschen zu einer Herausforderung wurde, wie ich mit dem ganzen Trubel umgehe.
Ja, wenn du sagst, 120 war von Anfang an das Ziel, natürlich, es hieß Challenge 120. Wie hast du auch an dieses große Ziel gedacht? Hast du dich dann so von Tag zu Tag gehangelt? Oder hast du nur an 120 gedacht und irgendwie ja gesagt, ich mache jetzt 120 Langdistanzen, komme was wolle, oder ich mache jetzt die Langdistanz, dann mache ich noch eine Langdistanz? Oder hast du dich irgendwie auch von Disziplin zu Disziplin gehangelt? Wie ging das so in dir vor?
Also die 120 oder der Tag 106 oder auch der Tag 160, die Challenge, das sind Meilensteine, die visualisiere ich mir auch. Mhm. Das ist immer positiv. Und es ist aber dieses Zusammenspiel mit dem Tagesgeschäft. Und ob ich diese große Vision habe, im Tagesgeschäft, da konzentriere ich mich auf heute. Ich wache heute auf, um heute meine beste, eine gute Langdistanz abzugeben und eine beste Recovery zu bekommen, um morgen wieder fit zu sein. Und darauf konzentriere ich mich, auf heute. Mhm. Und auch heute breche ich nochmal herunter. Jetzt gehe ich erst schwimmen, das läuft super. Dann mache ich die erste Radrunde, das läuft super. Und dann kommt die zweite und dann kommt noch ein Läufchen. Und das ist eine absolute Grundvoraussetzung. Man darf sich nicht entmutigen lassen von dem, was noch kommt. Und ich hatte ja eine harte Anpassungsphase, also so an Tag 5, Tag 6, da ging es mir echt nicht gut. Und wenn man dann denkt, ja, 115 kommen noch, das ist ja alles andere als motivierend. Mhm. Und ich glaube daran, morgen wird es besser, wird es auch meistens. Und konzentriere mich darauf, heute den Tag gut zu Ende zu bringen, die Langdistanz. Und das ist erstmal alles, was zählt. Morgen sind ganz andere Bedingungen, ist eine ganz andere Ausgangssituation und ist erstmal noch ganz weit weg.
Ja. Ich habe eine Frage zu dem Läufchen. Hast du das Laufen immer Läufchen genannt oder war das auch eine Strategie, um nicht immer das Wort Marathon in den Mund zu nehmen?
Das ist letztendlich auch eine Strategie, um damit umzugehen. Ein Läufchen ist für mich genau dasselbe wie ein Marathon, aber es klingt halt nicht so weit.
Ja.
Und also es klingt leichter und das ist sicherlich mental hilfreich. Und ist auch hochinteressant, in Rot am Ende sind ja wirklich auch Leute, die haben sich dann T-Shirts drucken lassen, wo jetzt noch ein Läufchen oder sowas draufsteht. Also es ist so richtig, hat sich in Rot schon in den Sprachgebrauch mit eingebürgert. Und das ist unglaublich toll. Und letztendlich, ja, ich bin Optimist und mache das Ganze mit auch mit Spaß und mit Leichtigkeit. Und da gehört ein Läufchen einfach dazu.
Du hast am Anfang schon gesagt, dass jetzt natürlich Priorität auf dem Abtrainieren liegt. So 40 Stunden die Woche trainierst du noch. Während der Challenge waren es ja immer so rund 100 Stunden in der Woche. Ja, wie wichtig ist das Abtrainieren auch und wie gestaltest du das? Also machst du noch alle drei Sportarten und genau, wie sieht das bei dir aus?
Also das Abtrainieren ist unglaublich wichtig. Ich habe jetzt für 4 Monate 90 bis 100 Stunden Sport die Woche gemacht. Und das heißt, Herz, Lunge, alle Organe, das ist ja alles ein bisschen größer. Auch die Muskeln und Gelenke haben jetzt nichts anderes gemacht. Und ich möchte meinem Körper einfach eine sanfte Landung geben. Und das ist äußerst ungesund, wenn man von so einem Level an Sport eine Vollbremsung auf Null macht. Und ich habe jetzt keinen Trainingsplan aktuell, sondern ich trainiere nach Lust und Laune. Da ist sehr viel Radeln dabei und auch Schwimmen. Ich mache viel Yoga, ein bisschen Laufen. Und das ist aber nach Lust und Laune das Einzige, was zählt, ist viel. Und gerade bei Yoga setze ich schon ein bisschen auch Prio drauf, weil das super wichtig ist.
Ja, du warst natürlich während des ganzen Projekts auch unter ärztlicher Betreuung. Hattest dann ja noch einen abschließenden Check-up mit Leistungsdiagnostik. Hast du jetzt auch noch ärztliche Betreuung oder machst du jetzt erstmal nur so Training für dich?
Also das ganze Projekt war ja auch von Anfang an unter ärztlicher Überwachung. Ich wurde auch während dem Projekt mindestens einmal die Woche vom Arzt besucht, der auch dann Blutwerte genommen hat und so weiter und Ultraschall, EKG und Komplett-Check-up. Und ich habe nicht nur eine Leistungsdiagnostik gemacht, sondern hinterher noch, ich war noch in so einem Super-MRT und habe eine Herzuntersuchung gemacht und alles. Und zwar interessiert sich auch die Wissenschaft dafür. Also es geht da nicht nur um mich, sondern auch es gab bisher keinerlei Ergebnisse zu so einer Dauerbelastung. Und es schreibt doch jemand seine Doktorarbeit drüber, über das Thema. Was ich natürlich super spannend finde, weil ich auch zeigen möchte, dass sowas geht. Und auch mit der richtigen Grundvoraussetzung, auch Bewegung ist gut. Und ja, nach jetzigem Stand von allen Erkenntnissen bin ich komplett fit, gesund und frisch und munter.
Ja, welche Werte wurden dann da genau untersucht oder auf welche Werte hat man Acht gegeben, dass die noch im Rahmen sind?
Also zum einen natürlich die Blutwerte und auch dann sieht man auch, ob man Mangelerscheinungen irgendwas hat. Interessant war vor allem Dingen der CK-Wert. Der CK-Wert misst Muskelentzündungen.
Kreatinkinase.
Also, ganz genau. Das heißt, nach einer Langdistanz hat man normalerweise einen CK-Wert, der kann auch Richtung 10.000 gehen, einfach weil man massiven Muskelkater hat. Und mein CK-Wert war auch nach Langdistanz Nummer 80 oder nach 100, 120 kontinuierlich unter 200. Also mein Arzt hat immer gesagt, du hast einen CK-Wert, den hat normalerweise jemand nach einem 5-Kilometer-Läufchen und nicht nach einer Langdistanz, auch nicht nach der x-ten Langdistanz. Ja. Und das Interessante ist, wir haben lange überlegt, woran liegt es? Ich habe natürlich eine gute Veranlagung und Voraussetzungen, aber vor allen Dingen hat sich mein Körper angepasst über Jahre. Ich habe über Jahre hinweg viel mehr trainiert als ein Profisportler in Stunden. Und der Körper hat sich einfach angepasst.
Ja. Wenn du sagst, da schreibt jetzt noch jemand seine Doktorarbeit drüber, werden die Ergebnisse in Zukunft also auch veröffentlicht?
Auf jeden Fall. Und die Uniklinikum in Nürnberg macht da eine größere Untersuchung. Auch die Uniklinik Erlangen ist da dran. Ich war letzte Woche noch bei eben auch einer sehr langen Untersuchung, wo so ziemlich alles durchgecheckt wurde. Da haben die Ärzte auch so ein bisschen gestochert, weil sie einfach auch sehen wollten, gibt es irgendwas, was bei mir anders ist? Und da haben sie bis jetzt nichts gefunden.
Du bist kein genetischer Freak.
Also es gibt jetzt nichts, was meine Werte sind überall auf dem Niveau von einem sehr guten Age-Grupper beziehungsweise einem ganz anständigen Profi. Mhm. Aber sie sind nirgendwo außergewöhnlich. Das Einzige, was mein Arzt noch nicht gesehen hat, war eben der CK-Wert, der so niedrig ist. Aber es gibt ansonsten jetzt nichts, was irgendwie besonders groß oder besonders gut ist. Es ist alles auf einem guten Niveau. Aber ich habe auch keinerlei Vorerkrankungen, keinerlei Vorverletzungen und nichts. Also das Gesamtkonzept stimmt einfach.
Ja. Zwischenzeitlich gab es ja auch mal Kritik auch an dem Projekt, weil du ja mit Erkältung und anderen Wehwehchen auch weitergemacht hast. Stichwort Vorbildfunktion. Vielleicht kannst du einmal erläutern, warum das jetzt bei dir in dem konkreten Fall kein großes Problem war oder warum es bei dir ja in einem kontrollierten Rahmen stattgefunden hat.
Also ich hatte zweimal eine leichte Knieentzündung und auch zweimal eine Achillessehnenreizung und einmal Rückenprobleme und dann eben auch eine Erkältung, eine leichte. Und ich meine, ich bin Profisportler. Das darf man auch nie vergessen. Ich würde jetzt niemandem im Hobbysportbereich empfehlen, wenn ihr ein Wehwehchen habt oder eine Erkältung, macht eine Langdistanz. Das ist definitiv nicht die Botschaft. Aber über 4 Monate, dass man da nie ohne irgendwas durchkommt, das ist unmöglich. Ja. Und im Profisport, wenn Saisonhighlight ansteht, dann ist es auch selbstverständlich, dass man da bis zu einem gewissen Punkt weitermacht. Ich bin unter ärztlicher Überwachung gewesen vom Dr. Bernd Langenstein, der auch der Rennarzt von der Challenge ist und habe ihn dann an einem Tag, wo ich jetzt eine Erkältung hatte, beispielsweise, wir haben 3-4 Mal am Tag telefoniert, er ist abends gekommen, hat EKG und Ultraschall gemacht und ich habe aber auch die Verantwortung abgegeben. Ich habe zu ihm vor dem Projekt schon gesagt, Bernd, ich werde weitermachen, bis zu dem Punkt, wo du mir sagst, wenn du jetzt weitermachst, dann riskierst du bleibende Schäden. Mhm. Und in diesem Punkt hast du auch als Arzt auch das, ja, kannst du mir auch einfach sagen, Stopp. Und dann ist auch Stopp. Also ich habe die Verantwortung abgegeben an den Experten. Und das war immer so, in dem Moment, wo ich Fieber entwickelt hätte, wäre Schluss gewesen, weil einfach das Risiko von einer Herzmuskelentzündung dann zu hoch gewesen wäre. Ich habe zum Glück nie Fieber gehabt und habe dann aber auch direkt am Abend und am Tag darauf wieder bei überstandener Erkältung sofort Ultraschall und EKG gemacht, um einfach auch zu schauen, ich habe jetzt, mein Herz hat nichts von der Erkältung, ist überstanden, es hat mir nicht geschadet. Daher, man muss immer den Kontext und den Rahmen sehen, unter dem sowas gemacht wird.
Ja. Die Zusammenarbeit mit Bernd Langstein kam nur zustande, weil er auch Chefarzt der Challenge Rot ist, oder kam das noch über irgendeinen anderen Kontakt zustande?
Der Kontakt kam tatsächlich über die Challenge zustande. Die Challenge Rot war ja auch mein Partner für alles und das hat ganz wunderbar geklappt. Und der Heiko, der ja auch die PR und Medienarbeit bei der Challenge macht, der hat dann so ein paar Monate vorher hat er mich mit Bernd vernetzt und das hat vom ersten Tag an einfach gleich super harmoniert. Ja.
Bernd war nicht so, 120 Langdistanzen, weiß ich nicht. Er war von Anfang an Befürworter auch des Projekts.
Ja, also er war ist ein ganz, ganz großer Befürworter von dem Projekt. Er macht selber auch so Transalpine Run zum Beispiel hat er gerade gemacht. Also er kommt aus dem Ultralaufen und betreut die Challenge Rot seit vielen Jahren und da gibt es ja in der Sportmedizin auch Leute, die sagen, Marathonlaufen ist schädlich und eine Langdistanz brauchen wir erst gar nicht drüber reden. Also es gibt genug Sportmediziner, die sagen, eine Langdistanz und man ruiniert seinen Körper und daher ist immer die Frage, wen man fragt und wo die Grenze gezogen wird. Letztendlich vertritt der Bernd die These, dass Bewegung gut ist. Und ja, das ist extrem. Es ist auch ein Projekt, um herauszufinden, was möglich ist, im kontrollierten Rahmen, um sagen wir langfristige Schäden auszuschließen. Und ich kann für mich vor allen Dingen sprechen und bin der Meinung, ja, über Extrem lässt sich immer diskutieren. Im Großen und Ganzen bin ich der festen Überzeugung, dass mein Lebensstil gesünder ist als der von 95% aller Menschen. Hm. Und das ist es am Ende, was zählt.
Wo wir gerade schon bei Verletzungen und auch Krankheiten waren, gab es irgendwann zwischenzeitlich mal Bedenken, dass das Projekt auch scheitern könnte?
Nein, ich hatte nie Bedenken, also diesen Gedanken, dass das Projekt scheitern könnte, den hatte ich nicht, muss ich ganz klar sagen. Ich hatte Momente, wo ich gewusst habe, das ist jetzt eine kritische Situation, die wir aber auch in den Griff bekommen.
Ja.
Da geht es vor allem darum, es ist ja, ich habe nie jetzt, dass das Knie so dick angeschwollen ist, dass ich mir jetzt Sorgen gemacht habe oder die Erkältung, es ging ja. Ich habe auch jeden Tag auf so eine Fragebogen ausgefüllt von Bernd Langenstein. Und da muss ich auch mein Gesamtbefinden vom Tag eintragen, auf einer Skala von 1 bis 10. Ich habe die meisten Tage 8 oder 9 eingetragen. der niedrigste Tag war eine 4. Das ist noch nicht mein Limit. Ich bin beim Marathon kein einziges Mal gegangen. Ich bin immer gejoggt. Also da war noch viel Spielraum nach unten. Ja. Und trotzdem weiß ich aber, dass wir so am Rande des Möglichen sind, wenn ich mich eine Stunde verspäte. Naja, das heißt, kann jetzt noch 5 Stunden schlafen. Ja. Und dann bin ich am nächsten Tag auch nicht schnell. Und weil ich müde bin. Und dann bin ich sofort in so einer Abwärtsspirale, wo dann die Probleme, die ich an dem Moment habe, diese kleinen Wehwehchen, eben auch nicht besser werden. Und daher kann man hinterher auch, ich weiß, es gab Situationen, die sich sehr schnell in was noch Ernsteres hätten entwickeln können, bin aber nie an dem Punkt gewesen, wo ich jetzt gedacht habe, ich schaffe den heutigen Tag nicht.
Was wären außer Fieber auch andere Abbruchkriterien gewesen für das Projekt?
Ein anderes Abbruchkriterium wäre definitiv gewesen, wenn ich eine schlimme Entzündung irgendwo habe. Es gibt beispielsweise am Knie habe ich ja auch zweimal so ein bisschen Flüssigkeit drin gehabt. Das ist aber innerhalb von ein paar Tagen wieder weg gewesen. Es hat mich auch nicht beeinträchtigt. Ich weiß von anderen Sportlern, die sich auch mal bei so Extremprojekten Flüssigkeit aus dem Knie raussaugen lassen. Das wäre für mich ein Abbruchkriterium gewesen, weil da weiß ich, da ist das Infektrisiko einfach viel zu groß und da ist dann einfach die Gefahr, dass ich bleibende Schäden am Knie habe, zu groß. Das war für mich letztendlich auch ein Kriterium. Letztendlich bei allem, wenn mein Arzt oder mein Physio gesagt hätte, Jonas, wenn du jetzt weitermachst, dann könnte das sein, dass du davon bleibende Schäden davonträgst, dann wäre sofort Schluss gewesen, ohne Diskussion.
Wenn man dich auf Social Media verfolgt hat, dann hat man auch gesehen, dass vor allem dein Bruder und dein Vater auch viel des Projekts mitgemacht haben, sportlich. Vielleicht kannst du einmal sagen, was die so für einen sportlichen Background haben, weil ich glaube, dein Bruder hatte vorher noch gar keine Triathlon-Erfahrung und hat dann x viele Langdistanzen noch mitgemacht. Sag doch mal gerne was darüber.
Also ich fange mal mit meinem Vater an, weil es ein bisschen schneller geht. Mein Vater hat sein ganzes Leben lang immer so hobbymäßig Sport gemacht, aber nie irgendwelche Wettkämpfe und macht jetzt seit mehreren Jahren mein Management und hat jetzt mit 67 Jahren vor 2 Monaten seinen ersten Marathon gelaufen. Also man ist nie zu spät dafür, man ist nie zu alt dafür.
Ja.
Und mein Bruder ist seit vielen Jahren bei allen möglichen Projekten mein Trainingspartner. Daher kommt, er macht durchaus viel Sport, vor allen Dingen Radeln und Laufen. Ja, schwimmen hat er tatsächlich erst im Winter angefangen, also er konnte vorher gar nicht schwimmen und Triathlon hat er noch nie gemacht. Er hat sich dann mit mir in Portugal und Spanien darauf vorbereitet, also er hat jetzt in der Vorbereitung schon auch viel trainiert, nicht ganz so viel wie ich. Er ist auch kein Profisportler und hat dann jetzt trotz eines Unfalls 74 Langdistanzen mitgemacht.
Ja. Du hast den Unfall angesprochen. Dein Bruder ist ja auf dem Rad einmal schwer gestürzt. Was hat das auch mit dir gemacht?
Also für mich war das an dem Tag und auch danach natürlich mental auch schwierig. Er hat dieses Schlüsselbein gebrochen und das war, ich glaube, Tag 17 war es, 16 oder 17. Und ich war vorne, also ich bin ja immer vorne im Wind gefahren und die Leute konnten hinter mir im Windschatten fahren. Mein Bruder war, ich glaube, an dritter Position und ist dann da gestürzt und ich habe es gar nicht mitbekommen, weil es in einer leichten Abfahrt war. Ich habe mich dann irgendwann umgedreht, weil es hinter mir gerufen hat und bin dann zurückgefahren und habe meinen Bruder da am Straßenrand gesehen und er hat sofort gesehen, dass das Schlüsselbein durch ist, das sieht man ja. Und wir haben schon im Vorfeld alle möglichen Szenarien, was passieren kann, durchgesprochen und wie wir reagieren. Denn in so einem Moment muss ich funktionieren und das Team muss funktionieren. Und wir hatten auch im Vorfeld darüber gesprochen, was tun wir, wenn irgendjemand in der Gruppe oder jemand, der Marc oder mein Bruder im Team, einen Unfall hat. Und die Ansage war ganz klar, wenn er jetzt vom Auto umgefahren wird und es ist wirklich schwer, dann weiß ich nicht, wie ich in der Situation reagiere. Ja. Aber in einem Unfall, wo wir wissen, okay, da wird wieder ganz der Alte werden, werde ich weiterfahren. Ja. Das ist, und mein Bruder hat dann auch zu mir, ich glaube, 3-mal gesagt, ich war so eine Viertelstunde bei ihm und hat mir 3-mal zu mir gesagt, Jonas, fahr weiter. Und es waren noch irgendwie 30 andere Radler dabei, da sind einige dann bei ihm geblieben, bis der Krankenwagen gekommen ist und ich bin weitergefahren, weil am Ende, ich konnte ihm ja nicht helfen in der Situation und wenn mein Bruder dann operiert wird und aufwacht und weiß, ich habe wegen seinem Sturz das Projekt abgebrochen, dann tut ihm das mental alles andere als gut. Also für alle war das die beste Lösung und für mich war das schwer. Ich musste mich dann natürlich fokussieren aufs Weitermachen und jede Runde, wenn man da dran vorbeifährt an dem Ort, es macht natürlich was mit einem, ja. Aber da bin ich auch Profi genug, um mich darauf zu fokussieren. Ich habe jetzt eine Aufgabe und das ist die heutige Langdistanz zu beenden.
Ja. Es ist wahrscheinlich dann auch gut, wenn alle wissen, was auf dem Spiel steht und dass dieses Projekt halt da ist und dass es darum geht und dass man dann als Team auch funktioniert.
Ja, also es war, muss man auch ganz klar sagen, als vom Team her, ich habe dann auch meinen Vater angerufen und habe ihm gesagt, ja, dass sie sich gestürzt und was ihm geht, wie die Situation ist. Und dann hat mein Vater sofort gesagt, ja, und du fährst jetzt weiter, richtig? Und das war überhaupt keine Diskussion. Ja. Und das war mit allen im Team vollkommen klar. Es sind genug Leute da, die jetzt sich um meinen Bruder kümmern können. Er ist bestens aufgehoben im Roter Krankenhaus. Sie kennen sich aus mit Fahrradunfällen. Und jetzt geht es darum, dass das Projekt weitergeht.
Ja. Hattest du dann im Anschluss auch Angst oder Angst vielleicht nicht, aber Respekt auch davor, vor so einer Situation, dass sowas dir passieren könnte?
Es hat mir sicherlich nochmal vor Augen geführt, wie schnell das Projekt vorbei sein kann. Definitiv. Hm. Und ich bin immer vorsichtig gefahren, weil ich einfach gewusst habe, ob ich jetzt eine Minute raushole über die 180 Kilometer in den Kurven, weil ich ein bisschen schneller fahre, das am Ende ist es nicht entscheidend. Und ich habe dann nochmal einfach wirklich klar und deutlich gesehen, was die Folge ist, wenn ich es übertreibe. Und bin ab dem Tag einfach noch vorsichtiger gefahren. Gerade bei, wenn es geregnet hat, ich bin super vorsichtig gefahren, weil es einfach sich in keinster Art und Weise für mich gelohnt hätte, dieses Risiko einzugehen.
Du hast das Projekt ja nicht nur für den Weltrekord gemacht, sondern auch, um Spenden zu sammeln. Kannst du da vielleicht einmal sagen, was für welche Projekte du gesammelt hast und was jetzt schlussendlich auch dabei zusammengekommen ist?
Ich habe mit dem Projekt zum einen für die Jugendfeuerwehr in Roth Gelder gesammelt. Ich wollte unbedingt auch eine lokale Charity haben, weil ich war jetzt 4 Monate in Roth ein Gast und der Landkreis hat mich sensationell empfangen und hat diese 4 Monate zu so einem Erlebnis gemacht. Da wollte ich einfach auch was zurückgeben. Und die Jugendfeuerwehr ist einfach super wichtig. Und dann mit der noch für die Laureus Sports for Good Foundation. Laureus möchte mit seinen Projekten Kinder zu mehr Sport bewegen. Und das ist auch was, Sport und Bewegung ist einfach für mich das, ja, es ist mein Leben und Kinder da zu mehr zu bringen, ist, liegt mir einfach auch am Herzen. Und die genaue Spendensumme habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es dürften irgendwas über 50.000 Euro gewesen sein.
Nicht schlecht. Du hast ja schon angesprochen, du bist ja auch, wenn du gerade mal nicht Sport machst, bist du Speaker. Ich glaube, mit deinem Triathlon um die Welt bist du ja als deutscher Forrest Gump auch populärer geworden, auch in der breiteren Öffentlichkeit. Wie viel Publicity hat jetzt noch so in dem Projekt gesteckt? War das noch was, um Aufmerksamkeit zu generieren, auch um deine Person?
Also ich bin selber auch ja davon überrascht, wie weit es ging. Ich habe natürlich gewusst, dass das Projekt auch durchaus medienwirksam sein wird. Da habe ich einfach die Kontakte und auch die Bekanntheit. Dann ist es ja auch ein Projekt mit 120 Langdistanzen, was so noch keiner gemacht hat und auch ein bisschen für viele auch außerhalb von der Triathlon-Szene so ein bisschen die Vorstellungskraft sprengt. Und die Challenge Roth als Partner ist natürlich auch unglaublich stark. Und jetzt war, sag ich mal, in der Hinsicht das Glück, es war ja deutschlandweit in den, also auch über die DPA dann in den News bei der Bekanntgabe zum Start, zu Tag 160, zu Tag 106 und zu Tag 120 nochmal. Das ist eine Medienberichterstattung, die ein Vielfaches von jetzt einem Hawaii-Sieg oder einem WM-Titel oder sowas übersteigt, weil es halt über 4 Monate immer wieder war. Ja. Und das merke ich auch jetzt im Nachgang. Das ist nochmal was ganz anderes als beim Triathlon um die Welt, wo es halt dann einmal für 2 Wochen war. Und jetzt ist es halt wirklich wieder und wieder und wieder. Und am letzten Tag, das war ja der Wahnsinn, was da los war. Mhm. Daher, ja, ist natürlich klasse, dass es so gelaufen ist.
Ja. Als Speaker sprichst du ja dann auch über deine Erfahrungen und was du auch aus diesen Projekten mitgenommen hast. Muss es deshalb immer weitergehen?
Nein. es muss nicht immer schneller, weiter, höher. Ich war jetzt an dem Punkt, ich wollte einmal wissen, was geht, was wirklich machbar ist. Und die Triathlon-Langdistanz ist die Königsdisziplin des Ausdauersports. Daher war das für mich irgendwie so ein logisches Projekt. Na klar, ich mache die meisten hintereinander. Und damit ist aber für mich das Thema reiner Leistungssport, das habe ich mir gezeigt. Mhm. Ich muss jetzt nicht nächstes Jahr 130 machen oder 300 Ultramarathons laufen. Ja. Ich bin Abenteurer und Extrem- und Leistungssportler, beides. Und als Abenteurer kann man auch nochmal komplett andere Dinge machen. Worum es mir geht, ist, dass ich mich selber regelmäßig challenge, dass ich mir eine Herausforderung stelle. Ob das jetzt weiter ist als das letzte und extremer, das ist erstmal zweitrangig. Ja. Und da habe ich noch sehr, sehr viele Ideen und Projekte und werde es sicherlich auch noch bis zur Rente machen. Da wird mir nicht langweilig.
Sehr schön. Also was anderes machen in naher Zukunft. Der Sport bleibt immer dabei.
Der Sport bleibt immer dabei, ja. Also es ist mein, ich habe das große Glück, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben. Und ich kann mir ein anderes Leben auch nicht mehr vorstellen. Und ja, ich kann da aktuell gut von leben und es läuft. Also da will ich nichts anderes machen. Macht viel, viel zu viel Spaß. Und ich habe ja auch nicht jetzt wie bei einem klassischen Profi-Triathlet, der dann einfach mit Anfang 40 irgendwann ja einfach alterstechnisch ans Ende der Karriere kommt. Das habe ich ja nicht. Ich werde einfach umdenken müssen irgendwann. Ich bin jetzt 37, dass ich so ein Projekt will, jetzt die 120 Tage in Rot in 10 Jahren nochmal mache, das ist äußerst unwahrscheinlich. Da bin ich dann irgendwann auch zu alt dafür. Aber dann kann ich mich neu erfinden und kann als Abenteurer, ich sag's mal so, ich kann auch mit 60 noch um die Welt segeln und darüber eine tolle Geschichte erzählen. Ja. Und bis zwischen jetzt und 60 halt irgendwas zwischendrin, zwischen Leistungssport und reinem Abenteuer. Und da wird mir nicht langweilig.
Ja. Du hast ja auch gesagt, die Komfortzone kann man immer neu definieren. Ist es dir wichtig, die auch immer zu verlassen? Oder wie ungern hältst du dich in deiner Komfortzone auf?
Ich bin natürlich auch gerade nach so einem Projekt auch ich genieße es auch mal jetzt heute keine Langdistanz zu machen und auch mal ja Familie und Komfort zu haben, aber immer nur für einen gewissen Zeitraum. Und dann einmal mich ein bisschen ausruhen und dann kommt es die nächste Herausforderung. Und das ist mir auch wichtig, weil da entwickle ich mich weiter. Da fühle ich mich lebendig, da passieren die tollen Dinge und das wird auch immer so sein. Also ich sehe das Leben als eine Serie von Sprints. Und es ist immer so, damit meine ich, es gibt ein paar Monate, wo man, Wochen oder Monate, wo ich für ein Projekt brenne, wo ich alles vergebe, die meistens meine Komfortzone verschiebt. Und dann kommen auch wieder ein paar Wochen und Monate, wo ich regeneriere, wo ich mich davon erhole und wo ich jetzt nicht täglich ans Rande meiner Komfortzone komme, um wieder bereit zu sein, um das dann aufs Neue zu tun.
Also es braucht dieses Auf und Ab einfach, damit du auch als Mensch, sage ich mal, funktionierst.
Absolut. Also ich habe jetzt 4 Monate jeden Tag eine Langdistanz gemacht. Mit Vorbereitung, würde ich sagen, war das 10 Monate mein Leben. Und das war klasse. Und ich weiß genauso, ich will das die nächsten 20 Jahre machen, solche Projekte, auf eine oder auf eine andere Art und Weise. Und das geht nur, wenn ich mir auch meine Regenerationsphasen danach gönne. Also ich muss auch sagen, ich tue auch extrem viel für meinen Körper und für meine Regeneration. Und das ist auch unglaublich wichtig.
Ja. Wie bist du auch als Sportler zu diesem Punkt gekommen, wo du sagst, okay, das Projekt gehe ich jetzt an, weil das macht man ja nicht mal eben so. Welche Rolle hat der Sport auch in deinem Leben früher auch als Kind, als Jugendlicher gespielt? Und wie hast du auch dieses Level erreicht, auch diese Challenges machen zu können?
Sport war schon immer mein Leben. Also ich bin von klein auf, habe ich eigentlich nur Sport gemacht und ganz viel mit meinem Bruder zusammen. Ich habe mit 13 oder 14 bin ich zum Rennradfahren gekommen und bin dann da hängen geblieben. Aber vorher habe ich auch alle möglichen Ausdauersportarten gemacht. Habe dann fürs Studium aufgehört mit dem Radsport, weil ich einfach auch in der weiten Welt in verschiedenen Ländern studiert habe. Habe währenddessen eine Weltumrundung gemacht und kam dann so zum Abenteuer. Mhm. Und kam dann mit 29 habe ich dann ja die Möglichkeit bekommen, weil mein damaliger Chef mich gesponsert hat, meinen ersten Weltrekord aufzustellen es war die schnellste Europa- und Asien-Durchquerung auf dem Fahrrad und dann wollte ich mehr und seit 2017 ist es mein Leben. Also auch da muss ich sagen, haben sich ja die Grenzen verschoben. Ich habe jetzt 2017, wo ich mein erstes Projekt gemacht habe, da hätte ich nie daran gedacht, 120 Langdistanzen mal hintereinander zu machen. Mhm. Da bin ich durch Eurasien gefahren in Rekordzeit und danach das Jahr darauf die Panamerika, was nochmal viel, viel mehr Höhenmeter und viel schwerer war. Und dann irgendwann, naja, das kann ich ja auch übertragen, wenn du radeln kannst, dann kannst du auch laufen und schwimmen. Es ist vielleicht technisch gesehen, bist du jetzt nicht der Schnellste, aber es geht ja auch viel mehr um den Mindset und das Durchhalten. Und irgendwann bin ich bei der Einsicht angekommen, dass ich auch 120 Langdistanzen hintereinander machen kann.
Ja, das Projekt ist jetzt natürlich abgeschlossen. Du bist erfolgreich am Abtrainieren. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie es für dich weitergeht? Jetzt nach der Erholungsphase, Regeneration, ist schon ein neues Projekt in Planung?
Es gibt immer ein neues Projekt, was in Planung ist. Das brauche ich auch, weil nach so einem Projekt, ich brauche ja was Neues, auf was ich mich freuen kann. Und jetzt die nächsten Wochen ist einfach noch viele Medientermine, das Buch und ja, Sponsor im Vorträge und abtrainieren. Und dann im neuen Jahr habe ich tatsächlich auch ein sehr spannendes neues Projekt, wo man auch mitmachen kann. Das gebe ich aber Anfang Januar bekannt. Das wird auf jeden Fall was sehr, sehr Spannendes. Und dann bin ich ein bisschen im Campervan unterwegs in Spanien und Portugal im Winter. Und dann kommt auch wieder ein neues, großes Projekt. Ist aber natürlich noch streng geheim.
Natürlich. Abschließende Frage. Hast du dich an Rot satt gesehen oder würdest du nochmal bei der Challenge Rot starten?
Ich starte nächstes Jahr nochmal bei der Challenge
Rot. Du machst ja die Lactate Clearance Challenge.
Die auch. Also ja. Ich habe ja zum Weltrekord auch einen lebenslangen Startplatz bei der Challenge geschenkt bekommen. Also ich darf jetzt bis ich irgendwann nicht mehr da bin, darf ich jedes Jahr an der Challenge teilnehmen. Ich kann mich sogar noch einen Tag vorher anmelden. Und diesen Luxus, den werde ich natürlich auch ab und an ausnutzen, weil die Challenge Rot, das ist einfach der Wahnsinn. Das ist so ein schönes Event. Diese Stimmung ist einzigartig und nächstes Jahr bin ich glaube, so 4-5 Tage vor Ort in Rot. Gibt es ein bisschen Rahmenprogramm. Dann mache ich auch für die Junior Challenge die Schirmherrschaft und starte dann bei der Challenge. Ist sicherlich dann ein bisschen schneller. Ich habe mir jetzt noch kein Zeitziel gesetzt. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt dafür trainieren werde mit Intervallen oder ob ich das einfach so aus meinem normalen Training heraus mache. Aber auch ohne jetzt spezielle Vorbereitungen kann ich durchaus eine ganz anständige Zeit abliefern und am nächsten Tag natürlich die Lactate Clearance Challenge, die ich ja auch als jährliches Event etablieren möchte.
Jonas, ich wünsche dir eine sehr gute Vorbereitung auf dein nächstes Projekt. Viel Spaß beim Training und vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke dir, mir auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. War schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.